Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon grüße Sie herzlich.
Wir setzen alles daran, Kitas und Schulen als erstes wieder öffnen zu können, um den Kindern und Familien ein Stück ihres gewohnten Alltags wiederzugeben.
So die Kanzlerin Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast. Noch aber sind die Schulen zu. Seit Mitte Dezember sind sie das schon. Wie geht es den Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit? Wie kommen sie mit dem Distanzlernen klar? Da gibt es große Unterschiede und vor allem sozial benachteiligte Kinder sind auch beim Fernunterricht benachteiligt. Die Chancenungerechtigkeit wird weiter verschärft. Was kann man dagegen tun? Da gibt es einige Ideen, aber sind die umsetzbar? Helfen sie wirklich? Darüber sprechen wir heute. Wenn Sie sich beteiligen mögen, wenn Sie Beispiele aus Ihrem Umfeld haben, Kinder, die mit den Videokonferenzen nicht klarkommen, denen die Struktur fehlt, rufen Sie uns kostenfrei an. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Die Schulen im Lockdown-Modus, kein Präsenzunterricht bis mindestens Mitte Februar. Was geschieht mit denjenigen, die es schwer haben, unter diesen Bedingungen den Lernstoff zu bewältigen? Darum geht es in Campus und Karriere am Samstag. Auch die Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich vor 2 Tagen entschieden, die geplante schrittweise Öffnung ab Montag doch zu verschieben. Grund ist dort unter anderem der Nachweis einer Corona-Mutation in einer Kita in Freiburg. Wie lange also werden Schulen und Kitas noch geschlossen bleiben, gerade für sozial schwächer gestellte Schülerinnen und Schüler, für Lernschwache oder auch für Jugendliche, die Struktur besonders brauchen, die aus den Videokonferenzen einfach verschwinden. Für sie alle ist der Präsenzunterricht von großer Bedeutung, wenn es auch um ihre Zukunft geht. Wie kann man sie mitnehmen, wieder einfangen, zurückholen? Auf diese Fragen gibt es Antworten, die wir heute geben wollen, mit Hilfe auch der mitwirkenden Fachleute, alle telefonisch zugeschaltet. Und als ersten begrüße ich Hartmut Holter, die Linke, Bildungsminister in Thüringen. Guten Tag, Herr Holter.
Ich grüße Sie, Frau Enzminger, Entschuldigung.
Kein Problem. Auch in Thüringen sollte es ja eigentlich am Montag wieder losgehen, aber jetzt wird es auch bei Ihnen frühestens Mitte Februar eine Öffnung möglicherweise gar nach Ostern, haben Sie je nach Infektionsgeschehen in Aussicht gestellt. Was ist zurzeit der Stand? Wovon gehen Sie aus?
Na, wir haben jetzt aktuell noch die Winterferien, die gehen Montag zu Ende. Wir werden jetzt am Montag die Abschlussklassen wieder in die Schule holen. Das hatten wir auch schon die ganze Zeit gehabt. Und wir holen zusätzlich genau die Schülerinnen und Schüler, von denen Sie gerade gesprochen haben, die besonderen Unterstützungsbedarf benötigen. Das sind also diejenigen, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen am Distanzlernen und am digitalen Lernen nicht teilnehmen können. Mhm. Einerseits aufgrund der fehlenden Struktur, andererseits, weil die technischen Voraussetzungen nicht da sind oder einfach auch die Familie sich nicht um das Lernen der Kinder selbst kümmert, auch das muss man ja offen benennen. Und dann gibt es eben noch diejenigen, die ja vom, ja, da geht es um das Kindeswohl. Es gibt ja eben auch Dinge, wo man einfach aufmerksam hinschauen muss. Kinder müssen auch in den Schutzraum Schule kommen können. Und diejenigen, die in Migrationsfamilien leben und in dieser Zeit kaum oder gar nicht Deutsch sprechen, brauchen natürlich auch die Unterstützung. Hm. Die Letzten sind natürlich diejenigen, die sich schon vorher verweigert haben, die Abstinenzer und Verweigerer. Auch die wollen wir wieder in die Schulen holen, sofern uns das gelingt.
Das ist sicherlich kein leichtes Vorhaben. Da werden wir auch noch mal genauer drauf eingehen, wie das versucht werden soll, auch zu schaffen. Auch in Thüringen haben die Schulschließungen, der Distanz- und Wechselunterricht in den zurückliegenden Monaten Schülerinnen und Schüler eben abgehängt. So wird vielfach ja auch formuliert. Sie haben den Anschluss verpasst. Wie ist da nach Ihrer Erkenntnis die Situation bei Ihnen im Land? Von welcher Größenordnung sprechen wir da?
Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen intensiv mit Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schularten gesprochen, von der Grundschule bis zum Gymnasium und zu den berufsbildenden Schulen. Und deren Einschätzung, das kann man jetzt nicht messen, aber das ist eine Einschätzung aus der Praxis, aus der schulischen Praxis heraus. Wir gehen davon aus, dass das bis zu 15% der Schülerinnen und Schüler sind, die Gefahr laufen, abgehängt zu werden, die wir verlieren. Und ein geringer Teil ist sicherlich dabei, den wir schon verloren haben. Also Schulleiter und Schulleiterinnen sagen mir, dass einige 3 Monate überhaupt nicht mehr gesehen wurden, weder digital noch Präsenz.
Was dramatische Folgen für die Schülerinnen und Schüler auch dann hat, wenn es um ihre Ausbildung geht. Gabriela Kasigkeit ist in der Telefonleitung im Vorstand des Deutschen Philologenverbandes, Lehrerin an einem Berliner Gymnasium. Grüße auch Sie ganz herzlich.
Einen schönen guten Tag.
Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr mitkommen, deren Wissenslücken durch den fehlenden Präsenzunterricht immer größer werden. Wie ist da Ihr Erleben?
Also was die Zahl angeht, derer, die man schwer oder nicht erreicht, da gehe ich mit, etwa 15%. Das hängt sicherlich auch ab von der entsprechenden Region, von technischen Gegebenheiten und so weiter. Es gelingt aber doch, so kann ich aus meiner Erfahrung sagen, weitgehend Schüler zumindest zu erreichen. Und wenn man das machen kann, dann muss man eben andere Mittel wählen, um mit ihnen zu arbeiten. Also ein praktisches Beispiel. Ich habe einen Schüler in Anführungsstrichen verloren aus der Klasse 10, habe dann versucht, ihn per E-Mail einzuladen, habe versucht anzurufen, habe auch meine Telefonnummer dann letztendlich hergegeben, bis ich dann auch Kontakt zur Mutter haben konnte. Und die ist dann hin zu ihrem Sohn und hat sich mit ihm zusammen vor den Computer gesetzt. Und zumindest haben wir einen Start, dass er sich einmal eingewählt hat und dabei war. Und ich denke, von da an kann man weiterarbeiten. Also es braucht langen Atem und Geduld und viel Zeit und ja, viel Ressourcen.
Und es klingt auch so, als wäre das sehr zeitintensiv. Zeit, die Sie haben, die Ihnen auch all das, was jetzt an Umständen auf Schulen zugekommen ist, lässt?
Wir haben die Zeit nicht wirklich und das ist es auch, was die Lehrerinnen und Lehrer sehr belastet. Die sich sehr engagieren, brauchen natürlich einmal Zeit, das Ganze, was sie analog in der Klasse in Präsenz gemacht haben, auch umzusetzen digital. Das heißt, das, was ich gesagt habe, muss ich irgendwie in Schritt für Schritt Anleitung in ein Aufgabenblatt bringen, muss versuchen, die Videokonferenz, wenn sie mir zur Verfügung steht, recht gut vorzubereiten, sodass ich möglicherweise auch mit Gruppen arbeiten kann, ein ähnliches Szenario herstellen kann wie im Unterricht. Das will aber sehr gut überlegt werden. Und auch wenn ich Material erstelle, zusammenstelle, etc., dann muss ich das natürlich erstmal technisch auch in den Griff kriegen. Wir hören ja immer wieder, dass Lehrerinnen und Lehrer diesbezüglich gebildet und fortgebildet werden müssen. Das ist im laufenden Prozess natürlich eine schwierige Angelegenheit. Viele haben das vorher gemacht, also zwischen Frühjahr und der Situation, die wir jetzt haben. Aber ich sag mal so, mit 1, 2 Fortbildungen ist das nicht gemacht. Und von daher brauchen wir sehr, sehr viel Zeit, die wir gerade nicht haben.
Dario Schramm ist heute ebenfalls mit dabei. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Auch Ihnen einen guten Tag.
Hallo, freuen Sie mich auch.
Nicht für jeden ist Distanzunterricht geeignet. Für manche ist er sehr wohl geeignet, auch das muss man ja dazu sagen. Aber Bildungsungleichheit wird zu einem noch größeren Problem in der Pandemie, so mahnen einhelliger Erziehungswissenschaftler, Ärzte, Pädagogen. Was sagen Sie?
Ich kann die Idee natürlich nur anschließen und ich finde es natürlich auch beachtlich, dass Herr Holter ist, hat ja gerade eben auch als Bildungsminister gesagt, wir haben Leute verloren. Ich meine, das ist ein Statement, das ich vollkommen unterstreichen würde. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass wir das vielleicht gar nicht so wahrhaben wollen, aber das ist die bittere Realität. Wir sind jetzt mittlerweile seit 2 Monaten sind die Schulen flächendeckend zu. Viele Schülerinnen und Schüler, da ist kein Auge mehr drauf. Ich meine, wir müssen uns überlegen, normalerweise sind die Lehrer diejenigen, die bei vielen Schülern so ein bisschen auch den pädagogischen, den erzieherischen Auftrag übernehmen. Haben wir gerade irgendwo auch ein bisschen verloren und es gilt jetzt eben, dass wir diese Schüler schnellstmöglich wiederbekommen, so hart sich das tatsächlich anhört.
Und Sie sagen, wir wollen das vielleicht gar nicht wahrnehmen, eine unbequeme Wahrheit, die Sie in Ihrem Umfeld dennoch aber erleben?
Ich erlebe das auf jeden Fall und wir dürfen auch nie vergessen, diejenigen, die tatsächlich in diesen Situationen sind, bedeutet diejenigen, die nicht in der Lage sind, eben auf sich aufmerksam zu machen, das sind diejenigen ohne Endgeräte und ohne die Möglichkeit eben auch teilzuhaben, weil es ist ja ein Paradoxon, also die Schüler, die kein Gerät haben, die kein Internet haben, wie sollen sie sich denn jetzt bemerkbar machen? Und das ist ja so ein bisschen das große Problem. Wir haben, alles läuft über online, alles läuft übers Internet. Schüler, die daran keinen Anschluss haben, die können eben auch gar nicht sagen, sie brauchen Hilfe.
Wir gucken dann noch genau auf die Ursachen auch. Warum gibt es bestimmte Schüler, die nicht mitkommen, die nicht mitgenommen werden können? Professor Kai Marz hat sich mit dem Thema in den zurückliegenden Pandemiewochen auch intensiv befasst. Er leitet eine dazu von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung eingesetzte Expertinnenkommission. Und auch er ist heute mit dabei. Guten Tag, Herr Professor Marz.
Guten Tag.
Wenn wir genau dabei mal ganz kurz bleiben und sagen, was sind denn eigentlich die Ursachen dafür? Es sind ja nicht nur die sozial Benachteiligten, die möglicherweise hier nicht mehr mitkommen. Das ist ja eine ganz heterogene Gruppe. Was sind die Ursachen dafür, dass Kinder und Jugendliche eben nicht mehr dabei sind?
Ja, die Ursachen sind natürlich sehr vielfältig. Ich würde ganz gerne einen Satz noch zu dem sagen, was zuvor auch gesagt wurde. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wording der verlorenen Schüler. Ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein, weil wir setzen dann wirklich schon Schülern und Schülergruppen einen Stempel auf. Das finde ich ungünstig. Was sind die Gründe? Die Gründe wurden jetzt zum Teil auch schon gesagt. Das sind einerseits die technischen Voraussetzungen, die trotz der Summen, die auch der Bund und auch die Länder in die Hand genommen haben, noch nicht bei allen Familien angekommen sind. Es sind die räumlichen Gegebenheiten, dass man mit drei Kindern überhaupt nicht den Platz hat, vielleicht für jedes Kind einen Lernort zur Verfügung stellen. Es sind aber auch schlicht und ergreifend teilweise die Möglichkeiten, die Eltern haben, ihre Kinder nicht zu unterstützen oder nicht hinreichend. Es sind nicht hinreichend ausgeprägte Selbstlernkompetenzen, Selbstregulation. Das sind Kompetenzbereiche, die meines Erachtens jetzt im Nachgang dieser Krise viel stärker in den Fokus von Schule rücken müssen.
Und Sie haben natürlich recht, es ist immer schwierig, einen Stempel aufzudrücken. Verlorene Schülerinnen und Schüler kann man sicherlich nicht überstülpen. Aber das, was wir gehört haben, ist, dass tatsächlich Kinder und Jugendliche ganz abtauchen, gar nicht mehr erreichbar sind. Auch die muss man ja versuchen zurückzuholen. Was sind da die Gründe? Was würden Sie sagen? Warum tauchen die so ab?
Naja, ich würde sagen, es gab jetzt ja schon sehr unterschiedliche Bemühungen, genau diese Schülergruppen zu erreichen. Ich kenne viele Beispiele, dass Schulleitungen und Lehrkräfte teilweise mit dem Fahrrad durch den Kiez gefahren sind, um letztendlich auch an den Haustüren der Familien zu klingeln, um einfach zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Also es gibt da schon Möglichkeiten und ich finde, das muss man jetzt auch in irgendeiner Weise hinbekommen. Wir haben im Prinzip eine Schulpflicht und die zu erfüllen, gilt es meines Erachtens von beiden Seiten. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt nicht 15% von Kindern und Jugendlichen haben, die wir nicht erreichen. Mhm. Richtig finde ich, dass diese Kinder jetzt bevorzugt behandelt werden, wenn die Schulen wieder öffnen. Aber ich glaube, man darf nicht dem Trugschluss unterliegen, dass das die Gruppe ist, wo wir Benachteiligungen jetzt in den Lernraten finden werden. Wir haben viele Kinder, die regelmäßig in den Konferenzen dabei sind, die zu Hause lernen, die aber schlicht und ergreifend mit diesem Fernunterricht, mit dem Fernlernen nichts anfangen können, die in völlig überlasteten Situationen in den Familien sind. Auch da können wir davon ausgehen oder müssen wir davon ausgehen, dass es Lernrückstände geben wird.
Und Herr Marz, Sie sind auch geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, das den Forschungsverbund zur Bund-Länder-Initiative Schule macht stark leitet. Dessen Ziel ist es, die Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu verbessern. Auch das erklären wir noch. Ich erwähne das nur an dieser Stelle schon, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wir wollen natürlich gucken, wie kann man das alles auch angehen, auch mittelfristig und langfristig. Sie haben es schon angesprochen, die Bildungslücken, die sind gravierend möglicherweise. Wie sehen die denn genau aus? Was sind das für Chancen, die da verpasst werden gerade?
Na, die Bildungslücken, wie sie im Einzelnen aussehen, wissen wir in Deutschland noch nicht, weil wir im Prinzip noch keine verlässlichen empirischen Daten haben. Wir sehen aus internationalen Studien, dass die Schulschließungen im Frühjahr letzten Jahres zu verlangsamten Lernraten geführt haben, dass die Kompetenzen nicht in der Weise entfaltet werden konnten wie in der Zeit davor und dass wir unterschiedliche Effekte haben, dass diese zulasten von leistungsschwächeren Schülern ausgehen und zulasten von Kindern und Jugendlichen aus sozial weniger begünstigten Familien. Jetzt wird es darum gehen, wirklich ganz schnell zu überlegen, welche kompensatorischen Angebote kann man machen. Da wurde auch in den Sommerferien schon viel angeboten in den Ländern. Auch jetzt zu überlegen, wenn wir nach dem Winterferien in den Wechselunterricht gehen. Wie gehen wir eigentlich in den Wechselunterricht? Wie ist der ausgestattet, dass die Kinder wirklich die Anleitung, die Struktur bekommen, dass sie auch in der Zeit des Präsenzlernens Handreichungen kriegen, wie man zu Hause lernen kann, wie man sich selbst Struktur gibt? Also nicht ausschließlich auf Mathe, Deutsch und Englisch fokussieren, sondern auch eher auf diese Sekundärkompetenzen.
Also das heißt, da geht es wirklich auch nochmal um Grundlagen, einfach um überhaupt diesen Distanzunterricht bewältigen zu können. Wenn wir da nicht rangehen, wenn die Gesellschaft das einfach weiterlaufen lassen würde, wovon wir nicht ausgehen, weil wir merken ja schon, dass da viele Maßnahmen auch in den Fokus gerückt sind, in den zurückliegenden Tagen wenigstens. Aber wie wirkt sich Bildungsbenachteiligung tatsächlich aus?
Jetzt wirkt sich dann letztendlich schon langfristig aus. Wir wissen, dass die Kinder, die beim Lernen Probleme haben in der Schule, dass sie letztendlich dann auch Schwierigkeiten haben, die entsprechenden Schulabschlüsse zu erreichen. Wir wissen, dass dann der Übergang in Ausbildung schwierig wird, dass dann teilweise Ausbildungsschleifen, Übergangsschleifen gelaufen werden, dass es schwierig wird, in den Beruf einzumünden, geradlinige Berufskarrieren zu durchlaufen, dass das Einkommen geringer ist. Und letztendlich langfristig sieht man auch, dass Gesundheitsverhalten, die Möglichkeit, sich in der Gesellschaft zu beteiligen, auch von Merkmalen von Bildung abhängen. Also die langfristigen Konsequenzen, die können schon weitreichend sein. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt eine Gesamtstrategie zu entwickeln, wie dieses Problem, das ja nicht erst seit Corona im System ist, sondern das seit vielen Jahrzehnten im System ist und unerfreulicherweise äußerst stabil ist, dass wir jetzt diese Strategie entwickeln, um diesem Problem wirklich Herr zu werden.
00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 4464 4464. Die Telefonnummer ist bundesweit kostenfrei. Sie können uns auch schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Helmut Holter, Bildungsminister in Thüringen. Im Freistaat wurden die Winterferien, Sie haben es gesagt, vorgezogen. Ab Montag sollte der eingeschränkte Regelbetrieb starten. Das ist jetzt auch nochmal verschoben worden. Aber, das haben Sie uns schon erklärt, Schülerinnen und Schüler, die sollen doch wieder in die Schulen gehen können, wenn sie massive Probleme haben. Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderungs- und Unterstützungskontext, heißt es dazu. Sie haben auch gehört, wie wenig Zeit an den Schulen auch geblieben ist. Ich habe mich gefragt im Vorfeld, in Vorbereitung auch auf die Sendung, wie wird das an den Schulen organisiert, wenn Sie sagen, wir müssen davon ausgehen, dass bis zu 15% der Schülerinnen und Schüler ja auch Bedarf haben. Wie ist das zu stemmen?
Ja, was die Lehrerinnen und Lehrer stemmen, das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, die sie vollbringen. Das hatte Frau Kasigkeit gerade auch erwähnt. Das ist auf der einen Seite den Präsenzunterricht für die erwähnten Schülergruppen in der Schule gibt. Wir haben ja auch noch diejenigen, die in der Notbetreuung sind. Dann haben wir diejenigen, die diesen Unterstützungsbedarf haben und die Abschlussklassen. Und dann muss das alles noch sozusagen umgemünzt werden in digitale Formate. Das ist ein riesiger Aufwand.
Und unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Abstandsregeln?
Genau, dann kommen noch die Hygiene- und Abstandsregeln in der Schule. Dann, dadurch, dass wir jetzt weniger Schülerinnen und Schüler in der Schule haben, kann man das natürlich einhalten. Dann haben wir den Distanzunterricht. Da wird mit analogen und digitalen Möglichkeiten gearbeitet. In Thüringen haben wir sicherlich in ganz Deutschland einen richtigen Digitalisierungsschub erfahren. Und bereits seit dem Sommer 2020 haben sich die Schulen auf diesen digitalen Fernunterricht vorbereitet. Das mit den Kindern geübt, auch in der Grundschule, aber auch gerade in der Sekundarstufe 1, um hier mitzuziehen. Und wir haben jetzt über diejenigen gesprochen, die nicht so richtig mitkommen, aber es gibt natürlich andere, die super Leistungen haben, die auch top mitmachen und die anderen, die ja auch, das hat der Professor Maas gerade beschrieben, auch Lernrückstände haben aus unterschiedlichen Gründen, über die auch schon gesprochen wurde. Und das alles hinzubekommen und dann noch jedem Einzelnen ein Feedback zu geben, eine Rückkopplung zu geben über das, was im häuslichen Lernen erreicht wurde. Wir haben in Thüringen im Sommer 2020 eine Anleitung für das häusliche Lernen erarbeitet. Das ist ein Handbuch sozusagen für die Lehrerinnen und Lehrer, wie man das umsetzen kann, sowohl die analogen als auch die digitalen Formate. Die Schülerinnen und Schüler, die wir nicht erreichen, das haben wir Leiterinnen und Leiter der Förderschulen gesagt, die, wie das in Berlin auch ist, die haben sich auf den Weg gemacht, haben die Schülerinnen und Schüler zu Hause aufgesucht. Und wenn wir jetzt ab Montag diese wieder in die Schulen holen, dann gilt genau das, was Professor Maas sagt, wir haben haben die Schulpflicht, wir haben auch eine Präsenzpflicht. Für diese Schüler ist dann die Präsenzpflicht nicht mehr ausgesetzt. Die sind verpflichtet, in die Schule zu kommen. Wir wissen, dass es eine kleine Gruppe gibt, die das nicht ernst nehmen, aber insgesamt weiß ich auch von den Schülerinnen und Schülern, dass sie das unbedingt wollen. Aber die Leistungen, die die Lehrerinnen und Lehrer und anderes pädagogische Personal an die Schulen bringen, die kann man nicht hoch genug würdigen. Also mir sagen Lehrerinnen und Lehrer, 60 bis 80 Stunden die Woche, Kontaktaufnahme zu Schülerinnen und Schülern, zu Eltern am Wochenende ist im Moment Alltag, aber ist natürlich auch deutlich über der Belastungsgrenze. Ich kann mich da einfach nur bedanken bei den Lehrerinnen und Lehrern und dem anderen Personal, bei den Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und vielen anderen.
Ist jetzt hoffentlich bei allen auch angekommen, wenn Sie sagen, die Schulpflicht ist da aufgehoben, heißt das, die Schülerinnen und Schüler sind bereits informiert, dass sie am Montag in die Schule kommen müssen, die Betroffenen?
Die Schulpflicht ist nicht aufgehoben, deswegen haben wir ja das häusliche Lernen. Die Präsenzpflicht war ausgesetzt und die Schulleitung, es geht ja auch um Exaktheit. Ja. Also war jetzt, wird ja nicht belehrend gemeint, sondern einfach nur, es hören ja viele zu, es geht also darum, dass die Präsenzpflicht für diese Gruppe dann nicht mehr ausgesetzt ist. Die müssen kommen und die Schulleitungen haben sich entweder jetzt am Ende der Woche oder Anfang der nächsten Woche setzen sich dorthin und legen fest, welche Schülerinnen und Schüler das sind und holen die dann schrittweise in die Schule zurück. Das heißt nicht, dass sie die ganze Woche da sein müssen. Das entscheiden die Schulen bei uns eigenständig, wie dann der Präsenzunterricht für diese Gruppe organisiert wird.
Gabriela Kasigkeit, wenn Sie an Ihre Schule schauen, praktikabel, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf da auch zusätzlich mit wieder in der Schule sind?
Das machen wir schon. Seitdem im Prinzip der Lockdown verschärft wurde, sogar 2 Tage vorher schon bei uns an der Schule. Wir hatten nämlich beschlossen, das Ganze noch einmal auszuprobieren. Wir haben uns natürlich peu à peu fortgebildet, auch die Schüler. Wie mache ich das? Wie gehe ich vor? Wenn? Und so weiter. Und wir haben sogar Evaluation schon durchgeführt. Wir haben 1135 SchülerInnen und haben Schüler, Eltern und Lehrer genau zu dieser Situation befragt. Und von daher wissen wir ganz genau, wer von uns erreichbar ist und wie, wer von uns wie ausgestattet ist. Und wir haben von Anfang an Schülerinnen angeboten, wenn sie Hilfe brauchen, dass sie sich melden und dass sie in die Schule kommen können.
Dario Schramm als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, das klingt sehr vorbildlich. Oder hören Sie das häufiger, dass das schon so gut organisiert ist?
Nein, also es ist natürlich immer schwer. Es gibt natürlich die einen, die wirklich sagen, es ist unfassbar schrecklich, aber natürlich gibt es auch die Nachrichten von denen, die eben sagen, es läuft wirklich sehr gut und da muss man auch ehrlich sein. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn wir überlegen, die Rückmeldung, die ich auch aus den einzelnen Ländern bekomme, ist schon so, dass man immer noch sagen kann, in der Mehrheit ist es einfach so, dass dieses Lernen von zu Hause, dieses Distanzlernen, aber auch grundsätzlich diese Situation, wie sie für jeden Einzelnen ist, natürlich kein schöner Zustand ist und teilweise ja auch sehr chaotisch ist. Man muss natürlich aber auch immer dazu sagen, das ist eine Situation, die man jetzt so nicht erwarten konnte. Viele Sachen hätte man besser ausbauen können. Ich wollte vielleicht noch kurz einen Aspekt anbringen, weil Herr Holter hat ja gerade gesagt, eben in seinem Land geht es quasi langsam wieder los, zumindest mit einigen Stufen. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Jedes Bundesland fährt wieder seinen eigenen Weg und das ist natürlich gerade, wenn wir jetzt wieder über Abschlüsse und andere Dinge, über die wir vielleicht noch reden heute, kommen, dann ist das natürlich sehr problematisch, dass wir sehen, dass natürlich in einem Föderalismus ist das gang und gäbe, aber jeder gerade wieder seine eigene Tour fährt.
Wie können wir die Bildungschancen verbessern? Darüber sprechen wir hier in Campus und Karriere am Samstag. Auch mit Ihnen, wenn Sie mögen. Sie können sich beteiligen. 00800 446 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder mailen Sie an campus@deutschlandfunk.de. Wir hören ein paar Takte Musik und uns dann gleich wieder. The sea's all right, you know, 'cause the wind's cold. You take a dive, 'cause you know that it's good already. It burns your eyes, so you know it's the first time. It's the first time for us. Come and hear my heart beat. It feels like 16. Time has no meaning anymore, 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 yeah. The end will be bigger. The sea's alright, you know, 'cause the wind's cold. You take a dive, 'cause you know that it's good already. It burns your eyes, so you know it's the first time.
16. Time has no meaning anymore.
Wie können wir in der Pandemie die Bildungschancen verbessern? Sie zwingt uns ja, die Pandemie, zu Maßnahmen, die in vielen Bereichen auch Folgen haben. Dennoch sind die Maßnahmen notwendig, aber auch in Krisenzeiten und unter Pandemiebedingungen kann man ja vielleicht manches besser machen, etwa wenn es um eben die Bildungschancen für alle geht. Darüber sprechen wir heute hier in Campus und Karriere. Kai Marz, Sie leiten, ich habe es eingangs gesagt, eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung eingesetzte Expertinnenkommission, die einige Vorschläge unterbreitet hat, wie man Chancengleichheit in der Bildung auch eben gerade in der Pandemie schaffen kann. Es geht im Grunde um Struktur und Planbarkeit für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, für Eltern, um gezielte Fördermöglichkeiten. Sie haben schon ein paar Punkte auch angesprochen, darum den Lernschwächeren in einem trotz Pandemie einigermaßen geregelten Schulbetrieb überhaupt auch Angebote machen zu können, sie gezielt zu fördern, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf. Ich möchte aufgreifen, was Dario Schramm auch gerade gesagt hat, nämlich die unterschiedliche Handhabung auch der Bundesländer mit den Maßnahmen, die Schule und auch Abschlüsse ja betreffen. Was braucht es da im Moment von der Politik, damit Schülerinnen und Schüler, die aus irgendeinem Grund in ihren Lernmöglichkeiten beschränkt werden, mithalten können, mitgehen können?
Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Meines Erachtens sind die Handhabung gar nicht so unterschiedlich, wie sie in der Öffentlichkeit häufig wirken. An einigen Stellen ist es aber für Eltern schwer nachzuvollziehen, beispielsweise wenn in einem Bundesland die Grundschüler jetzt in die Schule gehen dürfen und in der Nachbargemeinde, die zu einem anderen Bundesland gehört, die gleichen Pandemiebedingungen hat, da geht das nicht. Hier braucht man, glaube ich, wirklich einheitliche Maßstäbe, nach denen sich Schulen, nach denen sich auch Eltern orientieren können. Oftmals, das ist so ein bisschen meine Beobachtung, ist die Auslegung dessen, was dann in den Ländern gemacht wird, immer sehr differenziell, obwohl eigentlich die Grundlage doch relativ vergleichbar ist. Was ich mir wünschen würde, wäre aber doch noch ein bisschen mehr Transparenz bei der Genese von politischen Entscheidungen. Ich weiß, dass das jetzt unter diesen Bedingungen von Unsicherheit wahnsinnig schwierig ist, politische Entscheidungen zu treffen. Aber gerade deshalb ist es auch für Eltern wichtiger, dass sie transparent sind, dass man irgendwie planen kann. Und diese Planbarkeit ist ganz wichtig. Und da wäre manchmal vielleicht sogar eine Information weniger wichtiger als viele Informationen, die dann aber im Tagesrhythmus und sich von Bundesland zu Bundesland in der Auslegung unterscheiden.
Vielleicht geben Sie konkret ein Beispiel. Wo ist das schiefgelaufen? An welchem Punkt?
Naja, ich finde beispielsweise bei der Schulöffnung, werden innerhalb von 2 Tagen wird ein Rahmen aufgemacht von mehreren Wochen, wann die Schulen wieder öffnen. Das ist natürlich alles richtig, aber in der Wahrnehmung wird es sehr unterschiedlich interpretiert. Die Art und Weise, ob Prüfungen stattfinden oder nicht, da gibt es einen KMK-Beschluss, an dem sich die Länder halten. Die Auslegungen, die werden sehr unterschiedlich sein. Beispielsweise das Beibehalten des mittleren, also der Prüfungen für den mittleren Bildungsabschluss kann auch in einem Land bedeuten, dass die Anzahl der Prüfungen halbiert wird und zwischen schriftlich und mündlich variiert wird, die Schülerinnen und Schüler sich aussuchen können, in welchen Fächern sie geprüft werden. Also wir haben hier eine gewisse Variabilität und ich glaube, auf die sollte man an der Stelle dann auch hinweisen.
Vielleicht kann ich...
Herr Mutter, genau, ich hätte Sie jetzt auch angesprochen als Bildungsminister in Thüringen. Das ist ja die Aufgabe der Politik, da ein bisschen da Handreichungen zu geben, damit es auch nicht verwirrend ist, sondern eben hilfreich und hinführend zu Lösungen.
Genau. Also wir haben ja auf der einen Seite, Professor Maas hat das ja gerade angesprochen, das pandemische Geschehen, was schwer kalkulierbar ist und auch Unsicherheiten auch für uns in der Politik mit sich bringt und alle die Termine genannt hatten für Start in der Schule, neben dem, was jetzt Notbetreuung und bestimmte Gruppen betrifft, die sind ja dann aufgefordert gewesen, das zurückzunehmen, siehe Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, jetzt dieser Tage. Also das ist eigentlich nicht mehr haltbar. Deswegen ist ja das, was aus Schleswig-Holstein kommt, auch wir denken darüber nach, ein Stufenprogramm zu entwickeln. Also wir haben ein
Stufenprogramm. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil dieses Stufenprogramm, also das Robert-Koch-Institut hat sehr früh ja empfohlen, auch nach Inzidenzwerten zu gehen und dann zu gucken, ab wann wird Wechselunterricht gemacht, ab wann Distanzunterricht komplett. Da hat aber die Kultusministerkonferenz nur einen sehr vagen Plan vorgelegt, ohne konkrete Zahlen. Wenn es den von Anfang an gegeben hätte, warum hat das nicht funktioniert? Warum haben Sie nicht direkt sagen können, Also wir reagieren so, wenn die Inzidenzzahl bei der Größe liegt und reagieren dann so, wenn sie so liegt. Dann hätten die Schulen sich ja auch viel besser darauf vorbereiten können.
Ja, das ist ja die schwierige Diskussion und auch die daraus abzuleitenden Entscheidungen. Was sind denn nun Schulen? Sind die Schulen nun Treiber der Pandemie oder nicht? Ich habe jetzt gerade wieder Material bekommen von der Gesellschaften, die sich mit der Kindesgesundheit beschäftigen. Die sagen, ja, Schulen und auch Kindergärten tragen in gewisser Weise zur Ausbreitung bei, aber sie sind nicht die Treiber der Pandemie. Das muss man berücksichtigen.
Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass zumindest Infektionsgeschehen von da ausgegangen ist.
Ja, mhm. Ja. Und das ist, wissen Sie, das ist genau unser Problem in der Politik. Wir haben so viele Studien und müssen Entscheidungen treffen. Ich will mich jetzt nicht verteidigen, ich will bloß sagen, wir haben am laufenden Band Studien, alles richtig und alles notwendig, und jeder nutzt die Studie, die ihm am besten gefällt, um seine Argumentation aufzubauen. Und das Problem mit dem Föderalismus, was angesprochen wurde von Herrn Schramm und auch von Herrn Maas, das ist so, aber wir, also eins will ich für die KMK sagen, die KMK ist unabhängig von der Parteizugehörigkeit unwahrscheinlich eng zusammengerückt. Wir haben Konzepte entwickelt. Klar, wenn 16 Länder Verabredungen treffen sollen, sind die auch etwas allgemeiner gefasst, aber zum Beispiel wir in Thüringen stimmen uns mit Sachsen und Sachsen-Anhalt ab. Wir haben noch weitere Nachbarn, aber mit denen wollen wir weitestgehend gleichlautend vorgehen. In Detailfragen ist das manchmal nicht so, aber generell schon. Und die KMK hat hier also auch einen Beitrag geleistet. Der Punkt ist eigentlich, das, was also auch schon diskutiert wurde, machen wir jetzt für Deutschland und auch in jedem einzelnen Bundesland ein einheitliches, stringentes Vorgehen, oder reagieren wir regional oder lokal? Wir haben in Thüringen, bevor wir Nummer 1 beim Infektionsgeschehen in Deutschland waren, regional und lokal reagiert. Aber dann, nachdem die Inzidenzen richtig hochgeschossen sind, haben wir dann gesagt, jetzt ist landesweit, sind entsprechende Entscheidungen im Sinne Lockdown, Schulschließungen mit denjenigen, die in die Schule kommen können, natürlich notwendig.
Und das eine schließt das andere ja nicht aus, dass man das Spielräume lässt und sagt, aber die Rahmenbedingungen, die sind aber fest, die zurren wir hier auf Länderebene, und zwar einheitlich.
Wir haben in Thüringen letztes Jahr im Sommer ein Stufenkonzept entwickelt, ein Ampelsystem, wo wir gesagt haben, bis 50, Inzidenz 50 haben wir Normalbetrieb, dann ab zwischen 50 und 200 der Inzidenz gehen wir in eingeschränkten Schulbetrieb über, das mit dem Wechselbetrieb, Distanzunterricht und die Dinge, die wir schon angetippt haben, und über 200 werden dann die Schulen geschlossen, es gibt die Notbetreuung und wir legen den Wert auf die Abschlussklassen, aber jetzt haben wir eben noch gesagt, auch die besonders Unterstützung brauchen, die nehmen wir mit rein. Das haben wir, da wurden wir damals belächelt. Inzwischen haben alle Länder vergleichbare Stufenkonzepte. Die Frage ist, kann man das mit Daten verbinden oder ist das tatsächlich in Abhängigkeit von Infektionsgeschehen? Und dann kommt der Föderalismus hinzu, das ist die politische Situation, dass dann jemand auch nicht von den Kultusministern, sondern jemand vorspricht und dann müssen sich alle anderen dazu verhalten. Und dann dürfen wir nicht vergessen, was macht die Pandemie mit den Kindern und mit den Eltern? Darüber haben wir schon gesprochen. Das trifft ja nicht nur diejenigen, die jetzt die besondere Unterstützung bedürfen, das betrifft ja alle. Auch die Elternhäuser sind in großem Maß belastet und auch überlastet. Und die Schreiben, die bei mir oder auch bei vielen anderen eingehen, heißen ja, Mensch, mach die Schulen wieder auf. Das würde ich liebend gerne tun, aber wir müssen unseren Beitrag zur Eindämmung des Pandemiegeschehens leisten. Und das ist eben die Schwierigkeit und die Gratwanderung, die wir täglich machen. Und das Infektionsschutzgesetz, will ich noch abschließend sagen, an dieser Stelle, lässt ja nur zu, dass wir immer Entscheidungen für 4 Wochen treffen. Und das macht die Schwierigkeit aus, Planbarkeit zu machen. Wie sieht es aus bis zum Ende des Schuljahres? Da sagen wir Grundschulleiterinnen und Grundschulleiter, wir machen feste Gruppe und ziehen das durch bis zu den Sommerferien. Mhm. Aber wenn alle 4 Wochen die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und wir jetzt die Landesregierung in Folge Entscheidungen treffen müssen, kann solche Strategie, Stufenplan, ja nicht genau auf den Tag genau gesagt werden, wann tritt was ein. Und wir sind da also auch tatsächlich abhängig von dem Pandemiegeschehen insgesamt und von der Gesamteinschätzung, die in Berlin auf Bundesebene getroffen wird.
Mhm. Darf ich dazu ganz kurz was sagen?
Daher Schramm, ich würde aber gerne mit Blick auf unser Thema auch die Antwort zulassen, wie die Bildungschancen verbessern, wenn es auch um die politischen Einflüsse geht. Wir haben gesagt, man braucht dann bestimmte Rahmenbedingungen, damit Schule auch handeln kann und handlungsfähig ist. Deswegen haben wir diesen Ausflug nochmal gemacht in die Politik, auch was übergeordnet eben die Schulentscheidungen in diesem Jahr und in dem zurückliegenden Schulhalbjahr angehen. Also Dario Schramm, gerne, aber mit Blick auf unser Thema. Was würden Sie da von der Politik erwarten?
Ja, es geht um diese Rahmenbedingungen und Herr Holter hat es ja gerade so ein bisschen ausgeführt und es ging ja auch darum, Kultusministerkonferenz, Stufenpläne. Das ist, ich meine, grundsätzlich zu sagen, man hat einen Plan, ist eine Geschichte, da muss man sich aber auch anschauen, wie sieht die aus. Und das gilt A für den Stufenplan, wie eben Schulen wieder geöffnet werden, genauso aber auch für die Vorgaben, wie werden Abschlussprüfungen geschrieben dieses Jahr. Wenn man sich anschaut, wie das in der Kultusministerkonferenz aussieht, dann kann man relativ schnell feststellen, dass das so groß und so ausbaufähig ist und auch auslegungsfähig, dass im Endeffekt natürlich man sagen kann, man hat ein Konzept, aber das kann man wirklich in die eine sowie in die andere Richtung ausbauen. Und das ist ja das, was ich eben auch angesprochen habe. Das führt gerade im Bildungsbereich zu unfassbarer Verunsicherung, weil man eben merkt, im anderen Bundesland ist die pandemische Lage vielleicht dieselbe wie in meinem eigenen, aber die handhaben das total anders. Und da ist auch die ganz große Erwartung an die Politik, so ein bisschen Vertrauen wieder zu gewinnen, gerade auch im Bildungsbereich. Weil das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass das auch immer mehr schwindet.
Und alles unter dem Vorzeichen, auch das haben wir schon angesprochen, dass es eben darum geht, das Infektionsgeschehen auch weiter einzudämmen. Wir haben einen Hörer, der darauf hinweist, auch nochmal Siegfried Zimny, und schreibt, in der Politik wird zunehmend mit Diskursen über Leistungseinbrüche, uneinholbare Bildungsverluste und anderen angsteinflößenden Furchtbarkeiten eine bedenkliche Stimmung erzeugt, die ihm inzwischen mehr Angst macht als das Virus selbst. Er vermutet, dass es so manchmal Schüler, mancher Schülerin ähnlich geht. Aber darum soll es uns ja gerade nicht gehen, dass wir ausspielen, sagen entweder oder. Also entweder beachten wir das Infektionsgeschehen oder wir holen unsere Schüler wieder zurück, sondern wir wollen der Frage nachgehen, wie können wir die Bildungschancen in der Pandemie und unter diesen Bedingungen, die wir einfach haben, die wir auch nicht wegreden können, wie können wir die Bildungschancen da verbessern? Angerufen hat uns eine Hörerin, die jetzt schon eine ganze Weile in der Leitung wartet, Melanie Bruderek. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hier Melanie Bruderek. Ich bin Grundschullehrerin in Berlin und unterrichte die zweite Klasse oder zwei zweite Klassen. Ich bin seit 11 Jahren Lehrerin und verfolge diese Diskussion auch schon seit längerem. Es wird immer davon gesprochen, dass die Digitalisierung der Schulen vorangeschritten ist und dass es darum geht, dass Kinder mit Tablets ausgestattet werden müssen und wie wir das alles bewerkstelligen und wie wir an die Schüler herankommen. Ich kann Ihnen einfach nur aus meiner Perspektive sagen, dass Kinder in der zweiten Klasse oder sei es auch schon die erste Klasse, wenn man jetzt den Mathematikunterricht anschaut, beziehungsweise die Didaktik darin, da ist es nach Jean Piaget einfach so, dass die kognitiven Fähigkeiten in der Mathematik unmöglich beigebracht werden können, wenn es ein zweidimensionales Tablet gibt und eine Lehrerin, die dahinter steht. Und das Begreifen, dieses haptische Prinzip, wie sich ein mathematisches Verständnis im Gehirn eigentlich bildet, dass das eine Unmöglichkeit ist, das über den digitalen Unterricht überhaupt zu schaffen. Und zudem kommt noch, dass es verschiedene Apps jetzt gibt, Anton-App über noch mehrere Apps, die jetzt benutzt werden von Lehrern, um die Kinder sozusagen zu füttern mit bestimmtem Unterrichtsstoff und ihnen Hausaufgaben damit aufgeben, dass die Kinder nun mehrfache Stunden zu Hause vor dem Tablet sitzen mit 6, 7 Jahren und dass damit eigentlich im Grunde noch mehr Schaden angerichtet wird, als dass es etwas bringt. Also ich plädiere wirklich dringend dafür, dass die Schulen für Grundschulkinder unbedingt in irgendeiner Form damit geöffnet werden, Infektionsgeschehen mal davon abgesehen, was es damit auf sich hat, aber dass irgendwie ein persönlicher Unterricht stattfinden muss, weil es einfach nicht möglich ist. Und dabei ist es vollkommen egal, ob jedes Kind ein Tablet bekommt, ob es 100 Euro noch für ein zweites Tablet bekommt oder ob es jeden Tag eine Zoom-Konferenz stattfinden kann. Das ist einfach für ein Kind nicht möglich, so zu lernen. Mhm. Das ist wirklich mir ein persönliches Anliegen, weil ich das schon die ganze Zeit verfolge und mit Herz und Blut Lehrerin bin, mit sehr viel Engagement und sehr viel Hintergrundwissen. Mhm. Das darf man dabei nicht aus den Augen verlieren, bei dieser ganzen Debatte.
Hört man Ihnen auch ganz stark an, dass Sie sehr viel Engagement bei der Sache haben. Entsprechend möchte ich das auch weitergeben.
Reagieren?
Das ist Gabriela Kasigkeit, ja. Nicht nur selbst Lehrerin an einem Gymnasium, sondern auch im Vorstand des Deutschen Philologenverbandes. Bitte schön.
Genau. Also die Kollegin hat natürlich zu sehr großen Teilen recht, aber wenn, und ich bin ja auch aus Berlin, wenn natürlich die Ressourcen nicht da sind und die Infektionslage es nicht hergibt, dann können wir nicht sagen, ja, dann kommt mal alle in die Schule, das geht eben nicht. Wir müssen eben sowohl als auch, wir müssen an die Gesundheit denken und an die Bildung und Betreuung natürlich. Und klar, es darf gerade ein junges Kind nicht unendlich Zeit vor dem PC verbringen oder vor dem Tablet. Es gibt aber natürlich Möglichkeiten, und die werden sie auch genutzt haben an den Grundschulen, Pakete zu schnüren, sozusagen aus Papier, ihnen schon mitzugeben vor Weihnachten für die Arbeit danach. Das kenne ich also auch von meiner Enkelin, die ist auch an einer Grundschule in Berlin. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht zu sagen, wir treffen uns in der Videokonferenz, bitte legt das und das bereit und dann bauen wir mal mit den Würfeln was zusammen oder ähnliches. Und da ist sicherlich auch, je jünger die Kinder sind, mehr Hilfe von zu Hause gefordert, was nicht jeder leisten kann. Und wenn es dann nicht klappt, dann können eben diese Kinder, und das konnten sie bis jetzt ja auch in Berlin, auch in die Schulen gehen. Bloß wie gesagt, es war nicht immer das Personal da, die das dann auch betreuen konnte. Also das sind immer verschiedene Seiten. Es ist sehr, sehr schwer, je jünger die Kinder sind. Und auch aber bei den Älteren muss es gelingen, also von diesen, wie Sie sagten, jetzt zweidimensionalen Angeboten zurückzugehen und also auch wirklich Erfolge zu erzielen. Mhm. Im Übrigen wurde hier gesagt, dass viele hinterherhängen und da sind jetzt Defizite. Es gibt aber auch ganz viele, das haben wir mal ermittelt, die sogar besser lernen jetzt, die also nicht gestört werden, die für sich sein können, die ihren Privatlehrer haben, wie sie denken, der sie da anleitet und wo das ganz wunderbar klappt.
Also wer ist der Privatlehrer, denn die Eltern oder der Lehrer?
Nee, also meistens schon die Lehrer. Es ist ja immer so ein Irrglaube auch. Der Herr Holter hat das ja auch gesagt mit dem Feedback. Ne? Ich habe 250 Schüler in der Woche und wenn ich jedem jetzt einen Auftrag gebe, schreib mal drei Zeilen, was du dazu gedacht hast und es wird eingestellt bei uns jetzt in den Lernraum oder per Mail geschickt oder wie auch immer ein Foto gemacht, geschickt. Und wenn ich bei jedem das jetzt nachsehen sollte und korrigieren und einen Kommentar dazu geben, das schaffe ich zeitlich gar nicht. Mhm. Ja?
Ich möchte dazu aber nochmal was schreiben, weil Sie auch sagen, jeder hat da so seinen Privatlehrer und eigentlich ist es aber selbst mit dem Feedback ganz schwierig. Ein Hörer hat uns nämlich genau darüber auch geschrieben, auch von einer Grundschulerfahrung. Seine Tochter besucht die Grundschule in der zweiten Klasse. Die Lehrerin gibt alle zwei Wochen Arbeitspakete für die Kinder aus, sammelt sie dann wieder ein. Das war im Frühjahr 2020 bereits so. Wenn wir gerade auch gehört haben, was Frau Bruderek gesagt hat, dann muss es vielleicht auch so einen Weg weiterhin geben. Jetzt gibt es eine halbe Stunde Online-Unterricht pro Woche. Da ist dann eine Wortmeldung bei unserem Hörer pro Kind möglich. Und er findet es schade, dass das Kind so wenig Aufmerksamkeit und Begleitung bekommt. Anregungen, etwas mehr in Kontakt zu gehen, wurden rigoros abgewimmelt. Ich möchte den Kreis unserer Expertenrunde hier noch mal ein bisschen erweitern, weil das ist ja vielleicht auch gerade ein Problem. Auf welche Altersgruppe schauen wir? Wie ist es mit Grundschulkindern, wenn wir auf die Bildungschancen auch blicken? Wie ist es an der weiterführenden Schule? Wer ist da besonders betroffen? Kai Marz, als Bildungsforscher, können Sie uns da weiterhelfen? Also wo muss man da ein besonderes Augenmerk eigentlich im Moment auch haben und besonders kreative Lösungen finden?
Ich glaube, die besonders kreativen Lösungen braucht man wirklich im Grundschulalter da, wo die Kinder eben nicht fünf Stunden am Rechner sitzen können. Und also mir ist im Prinzip auch keine Grundschule bekannt, wo das der Fall ist, sondern wir haben jetzt keine andere Möglichkeit. Die Kinder können nicht in die Schule gehen und wir müssen das Beste aus der Situation machen. Was dabei oftmals passiert in den Familien, und das, da bin ich auch selbst betroffen, ich habe zwei Kinder im Grundschulalter, man wird selbst zum Lehrer zu Hause. Das ist eine fragwürdige Konstellation, die man hat.
Da haben Sie aber die Möglichkeit zu, andere haben die ja gar nicht. Und wir reden dann auch immer über die Familien, wo die Eltern im Homeoffice sind, aber es gibt ja auch ganz viele, die sind unterwegs, da sitzen die Kinder womöglich alleine zu Hause.
Genau, und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es diese Feedback-Kultur gibt. Und ich finde, gerade jetzt in dieser Phase des Distanzlernens Angebote zu machen und Feedback nicht zu ermöglichen, das ist wirklich suboptimal, weil die Kinder brauchen dieses Feedback. Und ich finde, ich will jetzt da überhaupt niemand Vorhaltung machen, ne? Aber ich würde überlegen, wie kann man in der Schule dann Strukturen schaffen, die es ermöglichen, dass ich mit meinen Schülern, mit den Klassen, mit den Lerngruppen wenigstens zweimal die Woche Kontakt haben kann, um dort halt auch in Gesprächen Feedback geben. Ansonsten wissen die Schülerinnen und Schüler nicht letztendlich, was sie gelernt haben oder wo sie Fehler gemacht haben. Ich will noch gerne einen Satz sagen zu der Gruppe, die jetzt möglicherweise auch besser werden. Mhm. Ja, natürlich, die wird es geben. Und das ist auch gar kein Problem. Im Gegenteil, das ist gut. Aber das wird möglicherweise nach der Pandemie zum Problem werden, weil das, was wir jetzt schon beobachten, dass die Leistungsspreizung in einer Lerngruppe oder in einer Klasse möglicherweise viel größer wird. Und das wird nochmal neue Anforderungen an die Lehrkräfte stellen, mit dieser größeren Leistungsheterogenität umzugehen und dann auch noch den Anspruch, möglichst individuell zu fördern und zu gestalten, umzusetzen. Das heißt, wir brauchen möglicherweise auch hier relativ schnell Überlegungen, welche Angebote Lehrkräfte brauchen in der Fortbildung, um genau auf diese Entwicklung vorbereitet zu werden. Natürlich auch das Thema Digitalisierung. Was wir in 10 Jahren nicht geschafft haben, werden wir natürlich nicht in einem Jahr Pandemie lösen können. Wenn man nach Dänemark beispielsweise schauen, die sind letztes Jahr relativ problemlos in den Online-Modus übergegangen. Die haben aber mit der Digitalisierung des Bildungssystems vor 10 Jahren angefangen. Das heißt, da war die Technik da, da war der Support da.
Ich hatte tatsächlich auch hier in der Sendung schon Beispiele von Schulen in Deutschland, wo das genauso war. Also mit dem Tag der Schließung waren die online und hatten Unterricht für die Schülerinnen und Schüler vorbereitet. Mhm.
Also da muss ich vielleicht auch mal sagen, dass es wirklich wichtig wäre, erstmal technische Grundausstattung hinzukriegen, dass jeder so arbeiten kann. Das nützt gar nicht, wenn man uns, und das erhöht ja dann Frust auch bei Lehrern und auch bei denen, die dann am anderen Ende der Computer sitzen, bei Schülerinnen und Eltern, wenn da nichts funktioniert. Also das ist das eine. Hätte man vorher auch mehr Lehrerinnen eingestellt, dann hätte man vielleicht mehr Leute, die jetzt Feedback geben können. Ja, und wenn ich jetzt sage, es wird möglicherweise eine Leistungsschere da sein, dann muss das erstmal nachgeprüft werden. Genauso wie nachgeprüft werden muss, ob und wie Unterricht ausgefallen ist. Denn wir müssen ja sagen, vor Weihnachten jetzt ging es dann in den Fernunterricht. So lange waren ja dann auch in diesem Schuljahr Schülerinnen und Schüler in den Schulen. Ja, also man muss gucken, aber wie regional tatsächlich Unterricht ausgefallen ist.
Aber
und kleine Sekunde, eins noch, muss ich sehen, wenn ich sage, wie ich das hinterher mache. Und dann ist immer so ein schön pauschal, dann müssen wir die Lehrer fortbilden. Es gibt neue Studien, die eigentlich der gesunde Menschenverstand schon vorher sozusagen bestätigt wusste, dass doch homogene Gruppen sehr gut lernen und dass das nichts damit zu tun hat, wenn ich differenziere, dass ich dann irgendwelche Gruppen benachteilige oder soziale Gruppen benachteilige. Und genauso muss es möglich sein, dann auch die Gruppen etwas homogener zu gestalten, um einfach auf sie besser eingehen zu können mit mehr Personal. Und dann werde ich das auch ganz gut hinbekommen. Und wie gesagt, verlorene Kinder und Bildungslücken, die müssen wir erstmal wirklich ausmachen, bevor wir wieder pauschal schon Dinge kommunizieren, die wir immer kommuniziert haben. Also ich denke, dieser ganze große Apparat muss genau hinschauen, muss zielgenau arbeiten und effektiv und vor allen Dingen die Leute, die an der Basis sind, auch einbeziehen und natürlich Eltern und Schüler auch.
Ich würde gerne noch mal was dazu sagen,
Herr Holter.
Also ich hatte ja schon gesagt, ich bin in einem intensiven Dialog mit allen Beteiligten. Das mache ich, seitdem ich dieses Amt in Thüringen habe, seit 2017. Ich habe jetzt ja auch mit der Landesschülervertretung, mit den Eltern, ich habe jetzt am Donnerstag gerade mit 400 Lehrerinnen und Lehrern in einer Videosprechstunde viele Fragen diskutiert. Wenn wir über die Grundschule reden, dann müssen wir das Thema Ganztag aufrufen. Und in Thüringen ist es so, dass die Erzieherinnen und Erzieher im Landesdienst sind. Und wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen in Thüringen, dass die ab Montag, ab 1. Februar dann auch 80% arbeiten können und damit auch ein anderes Einsatzkontingent sozusagen, eine andere Einsatzzeit haben und zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer dann auch kommen. Und der Rechtsanspruch auf Ganztag soll ja dann auch ab 2025 umgesetzt werden. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Ein ganz wichtiger Beitrag ist auch, dass das Landessozialgericht in Nordhausen in Thüringen entschieden hat, dass Kinder aus den sogenannten Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften, den Hartz-IV-Familien, diese Finanzierung von Tablets, Druckern und anderer Computertechnik aus den den Regelsätzen, also von Jobcenter bezahlt werden muss. Das ist ein wichtiges Urteil, weil bisher sich der Bereich immer dagegen geweigert hat. Also wir reden über technische Bedingungen, das ist vollkommen richtig, aber wir müssen auch, das ist ja gerade diskutiert, über die didaktischen und pädagogischen Instrumente beim Digitalunterricht sprechen. Und dieses Feedback ist richtig, aber wir haben im Sommer vergangenen Jahres eine Online-Befragung gemacht unter Schülern und Eltern und unter Lehrern. Quintessenz ist, viele kommen mit dem Distanzunterricht klar, aber die entscheidende Aussage war, der Schüler und die Schülerin braucht ihre Lehrerin und ihren Lehrer. Der unmittelbare Kontakt, nicht online, sondern der unmittelbare Präsenzkontakt ist durch nichts zu ersetzen. Deswegen ist ganz klar, dass die Kultusministerin und Kultusminister natürlich den Präsenzunterricht ganz stark unterstützen und ihre Strategie entsprechend aufbauen. Und das hat was mit dem Stufenprogramm zu tun.
Dennoch müssen wir sehen, wie die Infektionslage was zulässt. Und wir kommen immer wieder auf sehr grundsätzliche Fragen zurück, was den Schulbetrieb angeht, was ja auch sehr wichtig ist. Denn nur wenn der grundsätzlich läuft, können wir auch auf diejenigen gucken, die schwächer sind in diesem System. Aber nochmal mit Blick eben auf diejenigen, die es schwerer haben, mit dem Distanzlernen oder auch dem Wechselunterricht klarzukommen oder auch generell einfach diese Wissenslücken, die da möglicherweise ja auch entstehen im Moment. Da hat eine Hörerin einen Vorschlag gemacht, nämlich bezüglich der Schulen schreibt sie, findet sie es eine Frechheit, dass zurzeit einfach so weitergemacht wird wie sonst. Die ganze Welt ist im Krisenzustand, aber von den Schülern wird trotzdem erwartet, dass sie gute Leistungen erbringen. Gerade ist die Zeit der Halbjahreszeugnisse ja auch und den ganzen Stoff, der sonst in der Schule abgearbeitet wird, alleine bewältigen müssen. Dieser Lockdown zeigt auch, dass wir immer noch in einer kapitalistischen Welt leben, in der erwartet wird, dass Kinder ja keine Klasse wiederholen und innerhalb von 12 Jahren das Abitur machen. Und Ihr Vorschlag wäre jetzt, wäre es denn nicht eigentlich der richtige Zeitpunkt, um von G8, also ganz deutschlandweit Abitur in 12 Jahren, auf G9 Abitur in 13 Jahren umzuschalten? Vielleicht ist die Frage an den Bildungsforscher Kai Marz. Wäre das eine Maßnahme, die vielen helfen würde?
Ich glaube, nein. Man hat ja auch jetzt die Möglichkeit, in den Bundesländern auch teilweise zwischen G8 und G9 zu wählen. Also die Möglichkeit besteht ja, je nachdem auch auf welcher Schulform dann das Abitur erworben wird. Ich finde im Übrigen die Diskussion um G8 und G9 war, als wir sie intensiv geführt haben, immer eine Luxusdiskussion, weil wir in allen Studien zeigen konnten, dass es im Prinzip keinen großen Unterschied macht, auch in den Leistungen, in der Belastung der Schülerinnen und Schüler, ob sie halt 12 oder 13 Jahre zur Schule gehen. Deswegen würde ich eher jetzt darauf schauen, welche Möglichkeiten gibt es kurzfristig und mittelfristig, wie kann ich Ressourcen schaffen. Wir werden jetzt nicht mehr Lehrkräfte ins System kriegen, ganz schnell. Wo sollen die herkommen?
Und mit Blick auf die Uhr würde ich das genau aufgreifen. Was sind in wenigen Sätzen die Maßnahmen, die wir jetzt sofort ergreifen können, damit wir nicht noch mehr Kinder und Jugendliche so da stehen lassen, wie wir sie auch eine Weile haben stehen lassen?
Vielleicht nur zwei Gedanken dazu. Herr Holte hat schon gesagt, auch den Ganztag jetzt schon als Bildungsraum in nutzen, das Personal, was dort ist, auch wenn es nicht der Schule zugehörig ist, nutzen. Gucken, wo gibt es im Sozialraum außerschulische Bildungsanbieter, mit denen man jetzt kooperieren kann, die jetzt auch personelle Ressourcen haben, die Räumlichkeiten haben, um auch in kleineren Gruppen beispielsweise Angebote zu machen. Das wären schon zwei Maßnahmen, die man machen kann. Jetzt überlegen, wie kann der Wechselunterricht gut aussehen, dass er gerade den Kindern, die keine Struktur haben, stärker Struktur gibt und auch in den Ferien Förderangebote machen.
Und Sie hören es schon, die Musik setzt ein, zeigt uns, dass wir uns langsam dem Ende dieser Sendung nähern. Wir haben einige Themen nicht ansprechen können, weil die knappe Stunde dann doch nicht gereicht hat, um all das, was dieses Thema auch beinhaltet, aufzugreifen. Insofern wird es wieder Thema sein hier in Campus und Karriere am Samstag. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und verweise noch auf Kunst und Pop im Deutschlandfunk nach den Nachrichten in der Sendung Corso. Danke Ihnen fürs Zu- und Hinhören, ein angenehmes Wochenende noch.